einen tollen Lobpreisnacht und ich habe mich gefreut, dass doch einige noch gekommen sind. Sich haben durch die Mail auch daran erinnern lassen. Und da hatte ich einen Eindruck aus dem Alten Testament, aus dem Propheten, wo es heißt, dass Gott einen Hunger schicken wird in das Land. Und dass die Menschen von Osten nach Westen und Norden und Süden laufen werden und mit diesem Hunger. Und dass ein Hunger sein wird, nicht nach Brot und nicht nach Wasser, sondern nach dem Wort Gottes. Und dass die Menschen das Wort Gottes nicht finden werden. Eine Hungersnot entstehen wird nach dem Wort Gottes. Und ich habe den Eindruck, dass Gott uns sagt, dass er diesen Hunger auch in Deutschland schicken wird. Eine Hungersnot. Und dass die Menschen von Norden nach Süden und von Osten nach Westen laufen werden, um das Wort Gottes zu hören und es vielerorts nicht mehr finden, weil niemand mehr da ist, der es predigt. Weil die Kirchen leer sind, keine Pfarrer mehr sind, keine Gemeinde mehr da ist. Und dass Gott uns einlädt, dass wir als Christen das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen und als Gemeinde ein Ort werden, wo die Menschen, wenn sie suchen, dass sie das Wort Gottes hören, dass sie das Wort Gottes von uns bekommen, dass sie Orientierung bekommen. Das wollte ich noch mit euch teilen. Ein anderes wollte ich mit euch teilen, eine Erinnerung, die ich letzte Woche schon geschrieben habe. Was ist der 31.10.? Wir wollen am 31.10. hier miteinander Reformationstag feiern und Karl-Heinz wird uns zum Reformationstag etwas erzählen. Und wir wollen das machen mit einem Buffet, hoffentlich sind wir viele und hoffentlich haben wir dann ein tolles Buffet miteinander und ein schönes Abendessen. Wird 18.30 Uhr losgehen und dann eben entsprechend nicht ganz so spät werden, sodass auch die Kinder dabei sein können. Also, anmelden bei mir, damit wir in etwa wissen, wie viel wir stuhlen müssen und Gedecke eindecken und so. Schön wäre es, wenn möglichst viele von euch dabei wären. So, das war meine Präliminarien. Und jetzt kommen wir zur Predigt. Unser heutiges Thema ist Hoffnung, Leben. Und ich habe mir überlegt, die Debbie hat da wahrscheinlich beim Flyer Hilfe gehabt, gell, Joshua? Hast du ihr diesen Spielplan gemacht? Super. Für diejenigen, die es nicht so verstehen, soweit ich das verstanden habe, ja, ist das ein Plan, wie eine Mannschaft, die im Ballbesitz ist, mit bestimmten Spielzügen diesen Ball ins Tor hineinkriegt. Ich als Fußballlaie. Nun, es nützt der Mannschaft nichts, so einen tollen Plan zu haben, wenn sie diesen Plan nicht auch umsetzt. Ja, davon haben sie einen Haufen, weil man hat den Gegner studiert, wie der sich aufstellt und welche Stärken der hat und dann werden solche Pläne gemacht. Und genauso ist es mit unserem christlichen Glauben. Auch wir haben einen Spielplan. Die Bibel ist Gottes Spielplan. Er hat unterschiedliche Szenarien für uns schon dargestellt. Andere haben sie erlebt, aus denen wir lesen können und lernen können. Aber das nützt uns alles nichts, wenn wir die Bibel, Gottes Wort, nicht umsetzen. Wenn wir es nicht auf den Rasen bringen oder in unser Leben reinbringen. Aber wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das zum Beispiel, dieses Thema Hoffnung, Leben tatsächlich umzusetzen? Ich habe mich gefragt, also mit Verlaub gesagt, wie kam ich auf die Idee, über dieses Thema predigen zu wollen? Ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt die ganze Zeit vollgepackt mit Taschen voll Hoffnung durch die Gegend läuft und der Optimist und der Ermutiger schlechthin ist. Ja, also wie kriegen wir das hin? Wie schaffen wir das in diesem Jahr 2022 über Hoffnung zu leben, wo es am 26. Januar Also relativ früh im Jahr titelte der Fokus zum Beispiel: Nur jeder vierte Deutsche glaubt, dass sich das Jahr, dass sich das Leben 2022 wieder normalisiert. Ja, mehr oder weniger noch am Anfang des Jahres, es wird nicht wirklich besser. Damals gingen wir noch von Corona, von der Covid-Situation aus. Inzwischen redet außer Karl Lauterbach niemand mehr über Covid. Ja, inzwischen plagen uns ganz andere Probleme. Wir wissen nicht, wie wir unsere Wohnungen im Winter warm kriegen sollen. Wir wissen auch nicht mehr, ob wir noch lange uns die Benzinpreise leisten können, um zur Arbeit zu kommen. Ja, bei manchen ist es schon so, dass sie sagen müssen, es rentiert nicht mehr, dass ich in ein Auto steige, weil der Job, der zahlt mir ja weniger, als mich die Fahrerei jeweils kostet. Ich bleibe zu Hause. Oder ein weiterer Punkt, der drohende Atomkrieg, mit dem uns Putin droht. Und je mehr der sich in die Enge getrieben fühlt, umso beißwütiger wird er und umso näher kommt möglicherweise der Atomkrieg. Wie können wir da Hoffnung leben? Wir kommen aus einer Zeit heraus, Jahrzehnten, wo im Prinzip eigentlich alles besser worden ist. Also ich kann mich noch daran erinnern, es war sündhaft teuer, nach England zu Konferenzen zu gehen. Und man ist lieber gefahren wie geflogen, weil Fliegen war fast unerschwinglich. In der Zwischenzeit konnte man für ein paar Euronen durch die halbe Welt fliegen. Handys wurden so billig wie nie und so gut wie nie. Und die Fernseher wurden immer größer. Ja, fast schon eine Wohnzimmerwand groß sind die inzwischen. Da kann mein Alter daheim abstinken, den ich geschenkt bekommen habe. Also alles ist günstiger geworden, mehr war möglich. 1, 2, 3 Mal im Jahr Urlaub machen für diejenigen, die Zeit hatten. Finanziell war das fast schon machbar. Und nun hat sich mehr oder weniger innerhalb von ein paar Jahren alles gedreht. Wir werden tagtäglich auf härtere Zeiten, auf schwierigere Umstände, auf Verzicht hier und verständnisvollen Umgang dort eingeschworen, weil es nicht mehr und nie mehr so sein wird, wie es einmal war. Woher soll man da noch Hoffnung bekommen? Was gibt uns Grund für Hoffnung, für einen Funken Hoffnung? Wenn wir Menschen uns sogar schon gegenseitig als Krebsgeschwür der Welt bezeichnen, dann fragt man sich, woher denn noch Hoffnung kommen soll. Das Krebsgeschwür, das den Planeten zerstört. Und es ist natürlich so, das Krebsgeschwür, das sind immer die anderen, die nicht so tun, wie ich das für richtig halte. Die machen den Planeten kaputt. Aber man stelle sich das mal vor, wenn Kindern in der Schule mal sowas erzählt wird. Die Menschen sind das Krebsgeschwür des Planeten. Ich mag es mir gar nicht vorstellen, dass das geäußert wird. Aber wenn es geäußert würde, dann wäre das eine fatale Äußerung für eine hoffnungsvolle Grundstimmung in Kindern. Und dennoch wird den Kindern schon deutlich gemacht durch Jugendliche, junge Erwachsene, eigentlich ihr seid die Störenfriede. Wir verzichten inzwischen auf Kinder, weil Kinder den Planeten kaputt machen. Wir sind die Guten. Und ihr Kinder, ihr nachkommenden Kinder, ihr seid die, die den Planeten kaputt machen. Das muss man sich mal geben, in was für einer Zeit unsere Kinder aufwachsen. Im Alten Testament findet man im Hebräischen mehrere Wörter, die als Hoffnung übersetzt werden. Hoffnung, Erwartung, Grund der Hoffnung, Dinge, die man hofft und dann das Ergebnis der Hoffnung, nämlich Zuversicht und Sicherheit. Im Buch Hiob kommt der Begriff am häufigsten statistisch gesehen vor. Nun, jeder, der das Buch Hiob kennt, weiß, was im Buch Hiob drinsteht. Ja? Hiob verliert mehr oder weniger von jetzt auf nachher seinen ganzen Reichtum, alle seine Kinder. Er verliert die Gesundheit und noch halber seine Frau. Er wird täglich geplagt von einer Hautkrankheit, die ihn nicht mehr schlafen, nicht mehr ruhen lässt. Und da können wir uns denken, was der zum Thema Hoffnung zu sagen hat. Meine Tage gleiten schneller dahin als ein Weberschiffchen und schwinden ohne Hoffnung. Seine Tage schwinden ohne Hoffnung. Wo ist denn nun meine Hoffnung? Ja, meine Hoffnung, wer wird sie schauen? Er für sich hat keine Hoffnung mehr. Wasser zerreibt Steine, seine Fluten schwemmen den Staub der Erde hinweg. So machst du die Hoffnung des Menschen zunichte. Ja, alles, was sicher, was fest schien, kann zerrieben werden. Und so machst du zunichte die Hoffnung der Menschen. Also sehr pessimistisch. Wir wissen, wie Hiob ausgeht und dass am Ende tatsächlich er wiederhergestellt wird. Dass er erlebt, dass er, weil er seine Hoffnung auf Gott nie ganz aufgegeben hat, Gott eben nicht abgeschworen hat, deshalb erlebt er, wie Gott ihn wiederherstellt. Aber mancher von uns hat vielleicht schon Zeiten erlebt, in denen er wie ein Hiob sagen musste, ich fühle mich von Gott und von Menschen verlassen. Bar jeder Hoffnung. Und so ging es mir in einer gewissen Zeit, als ich noch etwas jünger war. Und das Paradoxe war, ich hatte alles. Ich hatte Frau, ich hatte Kinder, ich hatte ein Haus, ich hatte einen Job, der mich ernährt hat. Ich habe in der Gemeinde mitgearbeitet, in der Freizeit, habe Hauskreis gemacht, gelehrt und alles für die Leute gebetet und Glauben gehabt für die Leute. Und alles war gut, außer bei mir war Hoffnungslosigkeit. Ich hatte das Gefühl, der Himmel schweigt in Bezug auf mich. Gott hat mir in Bezug auf mich nichts zu sagen. Ja, ich kannte diesen Vers in Sprüche 13, 12. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Ich fühlte mich schon halber krank, weil die Hoffnung, die ich hatte, nicht eingetreten ist, sich hingezogen hat. Ich scheinbar vergeblich gewartet habe. Was war meine Hoffnung? Meine Hoffnung war, dass ich irgendwann mal für Gott das tun konnte, wozu ich den Eindruck hatte, dass er mich berufen hatte, weshalb ich eine Ausbildung gemacht hatte, weshalb ich Vater und Mutter verlassen habe, ausgezogen bin, all das getan habe, was ich gedacht habe, Gott wollte von mir, und dann schien er zu schweigen. Hatte ich ihn missverstanden? Hatte ich falsch gehört? Wenn sich unsere Hoffnung hinzieht, dann leiden wir, und das teilweise wie Hund. Die Frage ist, welche Hoffnung wir haben sollen. Hoffnung? Welche Hoffnung hat einen wirklichen Grund? Manche menschliche Hoffnungen erfüllen sich nie, die wir haben. Für den einen erfüllt sich die Hoffnung auf einen Partner nicht. Für den anderen die Hoffnung auf Kinder. Für den dritten die Hoffnung auf ein Eigenheim. Oder, was noch viel auch ein tolles Wunsch ist, vielleicht die Hoffnung, sich mit jemandem wieder zu versöhnen, mit dem man sich zerstritten hat und der einem wichtig ist. Und es scheint, als ob diese Versöhnung nicht stattfinden kann. Dennoch will man eine Hoffnung haben, etwas, wohin sich unser Herz ausstrecken kann. Wir können nicht ohne Hoffnung leben, oder? Jeremia, der spricht von dem Gott Israels als Hoffnung. Die Hoffnung Israels ist Gott. Gott selbst spricht in seinem Buch davon, im selben Buch davon, dass er seinem Volk Zukunft und Hoffnung geben will. Jesus spricht auch über Hoffnung, und er sagt den Pharisäern und den Sadduzäern, dass sie ihre Hoffnung auf Mose gesetzt haben. Das ist ein Unterschied. Sie haben ihre Hoffnung auf Mose, auf das Gesetz Moses gesetzt. Sie haben ihre Hoffnung nicht auf Gott, den Geber des Gesetzes, gesetzt. Sie haben ihre Hoffnung auf Mose gesetzt. Und Jesus sagt, und Mose wird euch urteilen. Er wird euch anklagen. Statt ihre Hoffnung auf Gott selber zu setzen, der sie rechtfertigen, allein rechtfertigen kann, haben sie ihre Hoffnung darauf gesetzt, das Gesetz zu erfüllen, das sie dann rechtfertigen wird. Paulus spricht in der Apostelgeschichte immer wieder davon, dass er wegen der Hoffnung Israels angeklagt ist. Und er definiert diese Hoffnung als die Hoffnung auf die Auferstehung. Das ist der Inhalt der Hoffnung, dass wir auferstehen, dass wir Gott gegenüber sein werden und dass Gott uns richten und auch rechtfertigen wird. Und in Römer 5, und da kommen wir jetzt zum Predigttext, den Roger vorhin schon zum Teil vorgelesen hat, und deshalb freut es mich, dass ich darüber predigen kann. In Römer 5 heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Soweit der Text. Bevor wir uns dem Text nähern, möchte ich euch ein bisschen in die griechische Grammatik einführen, und zwar in drei Zeitformen. Da wird unterschieden zwischen dem Aorist, dem Präsens und dem Perfekt. Es gibt noch andere Zeitformen, Plusquamperfekt und Futur und so. Aber das sind die Zeitformen, die uns heute begegnen. Der Aorist ist eine Zeitform, die beschreibt einen einmaligen, in der Vergangenheit begonnener, auch abgeschlossener, aber in der Gegenwart fortwirkender Vorgang. Präsens ist klar, ist die Gegenwart, das, was jetzt passiert. Perfekt ist eine abgeschlossene Handlung mit andauerndem Ergebnis. Also es wäre zum Beispiel, ich setze mich auf diesen Stuhl und dann sitze ich. Ich sitze. Das Sitzen ist die abgeschlossene Handlung des Setzens. Also ist Sitzen im Prinzip der Perfekt. Paulus beginnt Kapitel 5 damit, dass er sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind, und das ist im Aorist, also in dem, wo etwas in der Vergangenheit begonnen worden ist, abgeschlossen ist, aber von jetzt ab, von diesem Zeitpunkt an weiterwirkt. Paulus sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind, das ist passiert, unwiderruflich, bist du und ich, ist Paulus und jeder Christ, der an Jesus glaubt, ist gerechtfertigt worden. Diese Rechtfertigung wird durch nichts mehr verändert. Sie wirkt weiter. Das ist Ich gebrauche mal ein etwas, für manche etwas anrüchiges Beispiel. Die Kernspaltung, die im Atomreaktor passiert, ja, die findet einmal statt und dann wird Energie freigesetzt, daraus wird dann der Strom. Der hält nicht immer an, aber die Spaltprodukte, die strahlen für die nächsten 200.000 Jahre. Tödlich. Gottes Rechtfertigung, einmal geschehen, die wirkt sich aus in alle Ewigkeit. Die hört noch nicht mal nach 200.000 Jahren auf, eine Zeitspanne, die für uns nicht mehr überblickbar ist, letztendlich. Ja, das ist ein Zeitbegriff, mit dem wir eigentlich nichts anfangen können. Und trotzdem ist es ein beschränkter Zeitbegriff. Ewigkeit hat keine Grenzen. So lang dauert Gottes Rechtfertigung, hält sie an in ihrer Wirkung, kann nicht mehr aufgehoben werden. Gottes Rechtfertigung hat keine Halbwertszeit. Ja, Halbwertszeit heißt, dass die Strahlung sich in einer bestimmten Zeit um die Hälfte verringert und so weiter und so fort. Und dann geht es weiter. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist in Präsens geschrieben. Die Konsequenz von Gottes Rechtfertigung, die einmal geschehen ist und jetzt auswirkt, ist, dass wir jetzt jeweils in dem Moment, in dem wir leben, Frieden mit Gott haben. Immer in dem Moment, wo wir leben. Dieser Frieden ist nicht etwas, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Er ist auch nicht etwas, was wir in der Zukunft erwarten müssen, sondern er ist immer im Jetzt. Jetzt haben wir Frieden mit Gott. Das heißt, wenn wir wirklich gerecht gemacht sind, wenn wir wirklich Vergebung der Sünden empfangen haben, dann müssen wir und dürfen wir diese Sache jetzt ausleben, dann hat es jetzt Konsequenzen. Wir müssen jetzt kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ja, aber ich habe doch gerade gesündigt. Ja, aber jetzt ist jetzt. Versteht ihr? Die Sünde ist Vergangenheit. Jetzt ist Frieden mit Gott. Die Sünden der Vergangenheit können uns nicht mehr verklagen. Wir sind frei, unser Leben jetzt in diesem Frieden zu leben. Unser Handeln darf nicht mehr bestimmt werden von der Vergangenheit, von unseren Ängsten vor dem Gericht Gottes. Unser Handeln darf nicht mehr bestimmt werden von dem Gefühl, etwas wieder gut machen zu müssen, was wir sowieso nicht gut machen können. Unser Handeln darf nicht mehr bestimmt werden von der Angst, Gottes Wohlwollen zu verlieren, denn jetzt ist Frieden mit Gott. Immer jetzt. Der Teufel will uns die Last unserer früheren Versagens immer wieder auflegen und will uns sagen, hey, guck doch, das hast du gemacht und das hat die Konsequenzen und du musst jetzt. Und wir dürfen die Last, die er uns immer wieder auflegen will, abschütteln wie Staub. Wir können uns schütteln und weg ist sie, weil wir Frieden haben mit Gott. Vers 2 geht es dann weiter. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Ja, perfekt und aorist ist ein bisschen ähnlich, aber sind zwei verschiedene Formen. Wir haben im Glauben Zugang erhalten. Dieser Zugang, der ist immer offen. Und wir stehen in dieser Gnade und wir sind fest in dieser Gnade. Wir sind wie ein Baum gepflanzt. Der wird nicht ständig irgendwo anders hin transportiert. Wenn er mal gepflanzt ist, ist er gepflanzt. Und davon spricht der Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Wir sind gepflanzt, wir sind gesetzt Wir stehen in dieser Gnade. Und wir können nicht mehr wegbewegt werden. Deshalb steht es im Perfekt. Wir leben also in dem Frieden mit Gott, weil wir gerechtfertigt sind, weil wir zu der Gnade immer Zugang haben. Dieser Zugang ist nie verschlossen, da müssen wir nicht mehr klopfen, mach uns auf, sondern wir dürfen immer zum Gnadenthron Gottes. Und weil wir in dieser Gnade feststehen und unverrückbar stehen. Und dann sagt Paulus, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir sind nicht einfach nur gerade so mit Ach und Krach gerettet und mit Ach und Krach mit im Frieden mit Gott und wir müssen ganz froh sein, dass es so ist. Nein, wir dürfen uns freuen. Wir dürfen jubeln, wir dürfen uns rühmen. Paulus sagt an der Stelle, wer sich rühmen will, der rühme sich wessen? Des Herrn. Der rühme sich dessen, was der Herr letztendlich für uns getan hat. Und das sehen wir hier. Wir rühmen uns der Hoffnung. Und was ist die Hoffnung? Der Herrlichkeit Gottes. Da geht es im Prinzip nicht einfach, wir rühmen uns der Herrlichkeit Gottes, dass Gott ein herrlicher Gott ist. Nein, wir rühmen uns, dass wir in diese Herrlichkeit Gottes hineinkommen, dass wir Teilhaber dieser Herrlichkeit sind, dass wir mit der Herrlichkeit Gottes sind. Das ist eigentlich gemeint da, was ein bisschen sehr kurz daherkommt und ein bisschen unverständlich. Darum geht es eigentlich. Ich habe versucht ich habe einen Haufen Kommentare gelesen, guckt, was die da immer sagen. Und im Prinzip geht es immer um, denn haben die immer dasselbe. Es geht um dieses Ziel, die Herrlichkeit Gottes, in die wir hineingehen. Dass wir uns dessen rühmen, dass uns das Gott bewirkt und erwirkt hat. Wir dürfen, ja, wir müssen speziell in unserer Zeit uns dieser Hoffnung rühmen, von ihr erzählen. Auch wenn man uns für bekloppte Jenseitsvertröster halten mag. Wir vertrösten uns nicht auf ein Jenseits. Wir wissen, es gibt ein Jenseits und da gehen wir hin und wir gehen mit Freuden hin. Aber Paulus weiß auch, dass wir es nicht immer leicht haben, uns dessen zu freuen und zu jubeln und uns dessen zu rühmen. Deshalb sagt er, nicht allein aber das, sondern wir rühmen auch in der Bedrängnis. Wir entscheiden uns auch, uns in der Bedrängnis dessen zu rühmen, wo wir hingehen. Die Realität der Christen in Rom war, dass sie schon Bedrängnis haben, wie diese auch Paulus erlebt hat und wie wir sie vielleicht auch manchmal erleben. Vielleicht nicht so extrem, aber ich denke, die Zeit, in der wir jetzt gerade leben, manches, was wir auch in der Gemeinde so am Rande immer wieder mitbekommen ist, wir haben eine tolle Kivo zum Beispiel erlebt, aber viele Kinder hatten, ins Evangelium erzählen konnten, die Eltern kamen, der Laden hier voll war und Evangelium verkündigt werden konnte. Und jetzt sind wir quasi in der Nach-Kivo-Zeit, wo der Feind versucht, uns die Freude an dem, was wir hatten und an dem, was wir haben, zu rauben. Und ein Stück weit immer wieder auch, sei es in den Ehen, sei es in sonstigen Beziehungen, sei es in Gemeindebeziehungen, aufeinander uns gegenseitig aufzumischen, Missverständnisse zu säen, Unfrieden anzuzetteln. Und warum? Dass wir uns nicht dessen freuen und dessen rühmen, was Gott tut. Dass wir uns auf anderes konzentrieren, dass wir uns ablenken lassen durch die Schwierigkeiten, durch die Bedrängnis. Aber Paulus sagt, dass wir in Bedrängnis, in Schwierigkeiten uns dieser Hoffnung rühmen sollen. Warum? Da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Schwierigkeiten bewirken Ausharren. Ja? Die Engländer haben so einen Spruch, either it makes you or it breaks you. Ja, entweder es formt dich oder es zerbricht dich. Entweder es stärkt dich oder es zerbricht dich. Und die Frage ist, was lassen wir zu? Lassen wir zu, dass es uns die Bedrängnis zerbricht, oder lassen wir zu, dass die Bedrängnis uns herausfordert und wir die Herausforderung annehmen und sagen, jawohl, ich weiß, Bedrängnis gehört zum Leben und ich werde mich dem stellen und ich werde nicht aufgeben. Wenn wir uns ihr stellen der Bedrängnis, dann wird sie dazu führen, dass wir Beharrlichkeit, dass wir Festigkeit, Standfestigkeit und Überwindermut bekommen, dass wir eben unsere geistlichen Muskeln anfangen aufzubauen. Und wer Sport treibt, weiß, dass Muskelaufbau selten nur Freude ist, das ist manchmal eben auch mit Schmerzen verbunden. Das Ausharren aber bewirkt Bewährung. Ja, alles ist im Präsens, ja. Wir erleben es nicht in der Vergangenheit, wir erleben es nicht in der Zukunft, wir erleben es dann, wenn wir es tun. Dann kommt Ausharren, und Ausharren bewirkt Bewährung, wenn wir dranbleiben, drunter bleiben. Bewährung aber bringt Hoffnung. Warum sind die Menschen in Verfolgungssituationen oft, so scheint es uns zumindest, und vielleicht wahrscheinlich ist es auch so, warum sind sie oft viel mehr gegründet, mehr gefestigt, mehr verwurzelt in ihrem Glauben? Weil sie ausgeharrt haben in Bedrängnis, weil sie sich bewährt haben in Bedrängnis und weil diese Bewährung am Ende dazu geführt hat, jawohl, wir haben überwunden. Wir haben die Schmerzen, wir haben die Anfeindung, wir haben den Hass, wir haben die eigene Trägheit, wir haben die eigene Angst. All das haben wir überwunden. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Auch wieder Präsenz. Die Hoffnung, die wir haben, diese ewige Hoffnung, von der ich vorher gesprochen habe, die lässt uns nicht zu Schanden werden. Die lässt uns nicht beschämt werden. Warum lässt sie uns nicht beschämt werden? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen und das ist im Perfekt. Das ist passiert. Das hat ein bleibendes Deposit, ein bleibendes Vermögen, Eigentum in unserem Leben hinterlassen. Die Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen. Die ist da. Die muss ich mir nicht ständig neu erkämpfen, nicht neu erbitten, nicht neu erbeten, nicht neu verdienen bei Gott. Die ist ausgegossen in meinem Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Auch das ist ein einmaliges Ereignis, was aber weiter wirkt. Der Heilige Geist ist beständig bei uns und verlässt uns nicht. Als ich mir das so aufgeschrieben habe, darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ich muss innehalten. Der Heilige Geist ist gekommen in mein Leben, um zu bleiben. Und neben, oder nicht neben, ich würde mal sagen nach. Nach dem, was Gott, der Vater, durch Gott, den Sohn, an Liebesbeweis gegeben hat, dadurch, dass er seinen Sohn hat sterben lassen, danach ist die Innewohnung des Heiligen Geistes in meinem Leben der nächstgrößte Liebesbeweis. Gott kommt in mein Leben hinein. Und er kommt in mein Leben hinein, um hier zu bleiben. Und das hat etwas mit mir gemacht. Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr so einfach so weiter. Der Heilige Geist wohnt in mir. Wie kann ich ihm das, was ich lebe, was ich gerade getan habe, was ich gerade gesagt, was ich gedacht habe, wie kann ich dem Heiligen Geist in mir, wie kann ich dem das zumuten? Mit dem, womit ich mich befasse, sich befassen zu müssen, in Gemeinschaft leben zu müssen. Versteht ihr, was ich meine? Und ich habe gemerkt, ich muss da Konsequenzen ziehen. Ich entscheide mich, ihm das nicht mehr zumuten zu wollen. Leben in der Heiligung oder heilig leben heißt im Prinzip, ich will Gott nicht mehr meine Sünde zumuten. Weil er hat mich rein gemacht, er hat mich frei gemacht, er ist zu mir gekommen, um mit mir Gemeinschaft zu haben und mir etwas anderes, Besseres zu geben, als das, womit ich mich da versuche, mich zu befriedigen. Ein weiterer Grund, warum wir in unserer Hoffnung nicht beschämt werden, ist, denn Christus ist für uns, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Paulus argumentiert, es geht ja um den Grund, warum wir uns auch in Bedrängnis rühmen können. Paulus sagt, wir können uns in Bedrängnis rühmen, weil wir wissen, dass Gott für uns ist. Denn er ist für uns gewesen, als wir noch nicht mal seine Kinder waren, als wir ihm noch nicht mal gehört haben, als wir noch Sünder waren. Da hat er seinen Sohn für uns gegeben. Wie viel mehr wird er da, wo wir jetzt seine Kinder sind, uns nicht verlassen? Die logische Konsequenz ist, dass wenn er für uns starb, als wir noch Sünder waren, dann ist er auch nun für uns gestorben, wenn wir schwach werden, wenn wir fallen, wenn wir sündigen, wenn wir den Geist Gottes betrüben, wenn wir irgendwas tun, was Gott nicht gefällt. Auch dafür ist Jesus gestorben. Dann kann uns selbst unsere eigene Schwachheit nicht entmutigen und die Hoffnung rauben. Dann können wir, wie es Roger mal gesagt hat, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Wir haben Gott mit seiner Liebe zu uns in jedem Fall auf unserer Seite. Denn Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und hier ist wieder interessant, es heißt nicht, Gott erwies seine Liebe zu uns darin, sondern er erweist sie. Er erweist sie in jedem Moment, in dem wir es brauchen. Er beweist uns, Gott, der Heilige Geist, erinnert uns, weißt du noch, Jesus ist auch dafür gestorben. Weißt du noch, du warst Sünder, aber Gott hat seinen Sohn für dich gegeben, als du noch Sünder warst. Und jetzt hast du gesündigt. Meinst du, Gott hätte dafür nicht auch seinen Sohn sterben lassen? Auch das ist abgegolten. Das ist dieser beständige Erweis seiner Liebe zu uns. Martin Lloyd-Jones schreibt zu der Sache, zu diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, wenn du weißt, dass du durch den Tod und die Auferstehung Christi gerechtfertigt vor Gott stehst, ist dein ganzes Heil garantiert. Wenn Gott das getan hat, das Größte von allen, während wir Feinde waren, kann er nicht umhin, die kleineren Dinge zu tun, die notwendig sind, um unsere endgültige, vollständige Befreiung von der Sünde in jeder Form und Gestalt und unsere endgültige Verherrlichung zu sichern. Gott kann nicht umhin. Wie kann ich also Hoffnung leben? Kommen wir zur Schlussfrage. Und ich hätte euch gerne jetzt einen magischen Schalter gegeben. Tu das und du lebst hinfort auf der Ebene der Hoffnung und nie wirst du mehr von dieser Ebene der Hoffnung runterfallen. Gibt's nicht. Aber es gibt's einfach nicht. Wir können Hoffnung leben, jeden Tag leben, indem wir festhalten, was Jesus für uns getan hat, was er für uns bewirkt hat und was die Konsequenzen dessen sind, was er für uns bewirkt hat. Und das habe ich ja versucht auszupacken. So können wir Hoffnung leben. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt kein Magic Switch, kein Rezept zum Glückseligsein, was wir einfach anrühren, trinken und gut ist. Nein, wenn du Stunden oder Tage hast, in denen du keine Hoffnung hast, dann schau auf das, was Jesus für dich getan hat. Schau auf das, was Gott dir in Jesus geschenkt hat, was diese Liebestat dir jetzt schon zugänglich macht. Schau auf das. Wenn deine Hoffnung in anderen Bereichen sich zerschlagen haben, irdische Hoffnung, dann schau auf die ewige Hoffnung, auf die Hoffnung, mit Gott in Ewigkeit zusammen zu sein und beziehe daraus deine Kraft und deinen Trost. Wenn der Teufel kommt und dich verklagt und dir sagt, welch ein Versager du bist, dann schau auf die von Jesus vollbrachte Rechtfertigung und alles, was daraus folgt, dass der Schuldschein zerrissen ist und du abgewaschen bist vom bösen Gewissen und du durch Jesus alles vermagst. Wenn du kritisiert und angemacht wirst und auch noch dein Glauben mit hineingezogen wird, ja, und du willst Christ sein, dann geh zu Gott und lass dir neu bestätigen, dass du gerechtfertigt bist, dass das eine Tatsache ist. Wenn der Feind dir ins Ohr flüstert, schau mal, was aus deinen Kindern geworden ist und du wolltest ja doch irgendwie Gott dienen und hast und guck jetzt auf deine Kinder, dann halte fest, dass er, der souveräne Herr, auch ihren Ausgang kennt und du deine Kinder in seine Hand legen kannst. Wenn die Sorgen um deine Familie, Kinder, Enkelkinder dich überrollen wollen, dann schau auf den Gott, der dich aus Hoffnungslosigkeit, aus einer absoluten Hoffnungslosigkeit herausgeholt hat. Und dass dieser Gott sich auch in der Lage ist, um deine Kinder zu kümmern und ihren Ausgang kennt und weiß, was er mit ihnen vorhat. Du wirst ihr Schicksal nicht verändern, aber Gott. Wenn der dreieinige Gott Grund und Ziel deiner Hoffnung ist, dann proklamiere das immer und immer wieder. Und wenn du zu schwach bist, es alleine zu tun, dann nimm dir einen Bruder oder eine Schwester zur Seite und dann tu es mit ihm oder ihr zusammen. Lass nicht zu, dass Hoffnungslosigkeit und Anklagen dich davon abhalten. Du bist nicht alleine. Amen. Lass uns aufstehen, ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir in dem Erlösungswerk Jesu den einzig wirklichen, aber auch den einzig sicheren Grund haben, heute und zu jeder Zeit Hoffnung zu leben. Jesus, ich danke dir, dass es nicht an äußeren Umständen hängt, dass es nicht an unserem Vermögen liegt, an unseren Fähigkeiten, an unseren kognitiven Fähigkeiten, daran, dass wir uns einfach die Welt schön denken, sondern dass es daran liegt, dass du etwas Wunderbares, Neues gemacht hast und uns eine ewige Hoffnung erschlossen hast, auf die wir zugehen dürfen. Jesus, ich bitte dich darum, dass du jeden Einzelnen, der sich fragt, wie kann ich Hoffnung leben, ja, dass du ihn hineinziehst in dieses Erlösungswerk, in diese Erlösungsgewissheit und die daraus resultierende Hoffnung auf das ewige Leben, was noch auf uns wartet, wo wir noch drauf zugehen, was hier schon begonnen hat, aber die ewige Herrlichkeit mit dir, dem Vater, noch auf uns wartet. Und ich bitte dich darum, dass wir in der Zwischenzeit in dieser Hoffnung leben, jeden Tag, weil wir wissen, dass wir Frieden haben mit Gott. Dein Zorn nicht mehr über uns ist. Deine Liebe in unser Herz ausgegossen ist. Der Heilige Geist in uns ist und uns dieser Liebe ständig versichert. Und Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du da, wo diese Gewissheit der Liebe Gottes nicht vorhanden ist, dass du neu das Werk der Erlösung tust, dass du neu das Werk der Rechtfertigung tust und dass du Menschen, die an Jesus als Herrn und Erlöser glauben, dass du sie in die Fülle dieser Gewissheit hineinführst. Ich bin im Frieden mit Gott. Ich bin gerecht gemacht. Ich bin ohne Anklage. Ich darf in der Ewigkeit mit dem Vater zusammen sein. Vater, ich bitte dich darum, dass du uns darin festmachst. Amen.